Hallo Leute, willkommen bei Bartez Calling, dem Body and Mind Podcast auf der Stronger Together Plattform Yammer der Lufthansa Group. Hier führen wir die Gespräche, die wir vor Corona an der Bartez geführt haben, über große und kleine Themen, ernste und lustige, zu zweit oder mit anderen. Diese Gespräche wollen wir keinesfalls missen, beziehungsweise euch nun daran teilhaben lassen. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Hallo liebe Dörte.
Hallo liebe Uta.
So Leute, heute ist der letzte Podcast, zumindest an der Bartez, für dieses Jahr. Wir sind kurz vor Weihnachten, es ist die Weihnachtsfolge. Entsprechend ist das Thema ja eigentlich schon, steht schon, oder Dörte?
Total. Das hätten wir wieder an der echten Bartez auch so gemacht.
Absolut.
Und das Einzige, was noch offen hat, ist die Bartez zurzeit. Insofern sind wir absolut trendy.
Ja. Trendy mit Weihnachten. Trendy mit Weihnachten und Lockdown. Ich habe so gelacht, weil der Olli Schulz neulich im Podcast sagte, also jetzt die Tage erst, Lockdown-Zeit, schönste Zeit des Jahres, was statt Weihnachten.
Ich dachte nur,
oh no. Ja, in der Tat. Also es ist ja schon spannend, aber das werden wir ja erst retrospektiv dann feststellen, wenn wir uns dann im Januar wieder sprechen. Wie jetzt in Deutschland oder überhaupt in der Welt Weihnachten so gefeiert wurde, ne? Also ist da was weggefallen oder ist da was hinzugekommen? Gab es mehr oder weniger Stress? Weil, also man hört ja jedes Jahr wieder, also abgesehen von brennenden Weihnachtsbäumen und Adventskränzen, dass ja die Leute total gestresst sind und wirklich mit von Panikattacken und sonst was geplagt. Weil sie halt eben ein Ideal von Weihnachten einhalten wollen, weil eben dann doch die ganze Familie zusammenkommt und im Zweifel auch irgendwelche Menschen, die man eigentlich überhaupt nicht leiden kann.
Ja, das habe ich auch häufiger gehört. Also bei mir ist es nicht so, wir sind eine kleine Familie, deshalb wir sind auch nicht verpflichtet irgendwie. Aber gehört habe ich das auch schon oft. Und das stelle ich mir jetzt nicht so schön vor, ehrlich gesagt.
Nee, aber vielleicht fällt das ja dieses Jahr weg, also dieser Stressfaktor, weißt du? Im Grunde sind wir ja wieder auf Null gesetzt. Und ich sag mal, vielleicht abgesehen von dem Stress, der durch Bore-out verursacht wird, weil man dann irgendwann nicht mehr weiß, was man mit sich anfangen soll, könnte es ja auch ganz gemütlich werden.
Ja, ich glaube sowieso, dass es gemütlich wird, weil wir uns das alle gemütlich gemacht haben im Laufe der Zeit. Wie viele haben zu Hause renoviert, sich das schön gemacht. Und ich habe jetzt auch von vielen Mädels immer wieder gehört, so, ach ja, ich habe mir das toll dekoriert und auch was ich noch gefunden habe. Und dann war noch dieses und jenes. Und bei mir zu Hause ist es kuschelig. Das ist so ein bisschen dieses Cocooning, über das wir am Anfang ja auch schon mal gesprochen haben, als die Krise begonnen hat. Das kommt jetzt in Weihnachten natürlich nochmal anders raus, auch mit all diesen schönen Teilen, die es dann so gibt und die man sich dann hinstellen kann. Ne?
Also ich kann dir berichten, ich habe Zero dekoriert und ich weiß woran das liegt, weil eigentlich ich dieses Jahr, und das ist ganz merkwürdig, ich tatsächlich in einer weihnachtlichen Stimmung bin, was völlig absurd ist, weil irgendwie, wir haben ja keine Weihnachtsmärkte und dieses und jenes, aber ich höre sehr viel kitschige amerikanische Weihnachtsmusik. Und ich habe dieses Jahr seit langem mal wieder Kekse gebacken. Und deswegen ist es eigentlich nicht folgerichtig, dass ich bei mir nicht dekoriert habe. Aber da ich ja Weihnachten auch, wie viele anderen ja auch, mit meiner Familie verbringe und bei meinen Eltern bin. Und da ist es im Zweifel natürlich wie immer weihnachtlich geschmückt und ich finde es reicht dann. Muss ich den Weihnachtsschmuck nicht entsorgen, wenn ich wieder nach Hause komme? Ja, irgendwie so.
Ich war erst geneigt. Bei mir war es so, dass ich Anfang Dezember gedacht habe, so jetzt muss es alles raus. Und dann, als ich dann angefangen darüber nachzudenken, war es schon der erste Advent. Dann dachte ich, oh, jetzt muss mal die sputen. Dann habe ich so 2-3 kleine Teile hier hergestellt und bei den 2-3 Teilen ist es dann geblieben. Und die Kerze wird regelmäßig angemacht, weil die finde ich jedes Jahr schön. Mehr aus den guten Gedanken dann auch nicht geworden. Und es ging wunderbar. Ich gucke dann immer raus, was die Nachbarn für schöne, hübsche Girlanden da draußen haben und gehe an den Schaufenstern abends vorbei und freue mich, dass es trotzdem eine Dekoration gibt. Ich komme damit wunderbar klar.
Klar. Ja, klar. Nee, das stimmt. Ich mag ja auch Weihnachtsdeko, ist ja auch sehr stimmungsvoll. Ich liebe übrigens besonders die Weihnachtsdekoration in der Stadt Münster, wo meine Eltern leben, weil das so ästhetisch und diskret und schön ist. Also da hängen einfach in den verschiedensten Bäumen einfach schöne Lichterketten mit schönem Licht.
Wow.
Und wenn ich jetzt den Weihnachtsbaum betrachte, den sie hier in Wiesbaden wieder aufgestellt haben, jedes Jahr kriegst du echt Augenkrebs. Also es ist so furchtbar. Da hängen dann so rote Lackschleifen in diesem Tannenbaum. Und es ist, also ich verstehe es einfach nicht. Es ist einfach nur furchtbar. Also deswegen, wenn es nicht schön ist, ist ja Weihnachtsschmuck auch wirklich ganz schrecklich.
Komm mal nach Frankfurt. Der Baum, der wird dieses Jahr, sieht man den echt viel mehr, weil natürlich der ganze Weihnachtsmarkt nicht da ist. Das heißt, du hast den Römer und dann diesen riesigen Baum, wo sie unten dann doch noch ein Stück auch Zweige weggenommen haben. Aber der hat dieses Jahr einen Namen. Der heißt jetzt Bertel. Und ich habe es dann nicht geschafft zu recherchieren, warum der Bertel heißt. Aber der hat auch diese Schleifen und ganz viele Lichter. Was mir aber wirklich gut gefällt, ist, dass man ihn gut sehen kann. Und ich bin dann einfach im Dunkeln vorbeigegangen, habe die Augen so zugekniffen und habe gedacht, ach, irgendwie schön, dass er da ist. So, ne? Und über Geschmacks lässt sich meistens streiten.
Ja, total. Aber das bringt mich jetzt also von Deko auf Weihnachtsrituale. Wie läuft denn bei euch ein Heiliger Abend ab? Und läuft der so ab wie immer oder läuft der seit einigen Jahren anders ab?
Also ich würde mal sagen, der Unterschied ist wirklich ganz klar mit Kinder und ohne Kinder. Bei uns ist mit Kinder 2 und 6, von meinem Bruder die 2. Und deshalb richtet sich natürlich viel danach, wie wach sind die und wie dunkel ist es und ab wann kommt dann Bescherung so, ne? Und das haben wir jetzt dann seit ein paar Jahren. Ansonsten, also es kommen immer dieselben Menschen zusammen, der Baum steht immer an derselben Stelle. Wir haben die Tradition, dass es immer eine Ente gibt. Und
siehst du.
Ja, und dann immer so wechselnde Beilagen dazu. Und dann ist es entspannt, gemütlich. Also auch keine Schlacht, sondern eher alles so ein bisschen nach und nach. Und wir mögen auch Weihnachtslieder, aber es dudelt halt nicht den ganzen Abend. Insofern, für mich ist es fein so und Rituale gehören für mich dazu.
Ja, volle Kanne. Also das ist ja, das macht ja so Familien auch aus. Ne? Aber ja, also ich muss sagen, bei uns hat sich schon ein bisschen verändert über die Jahre. Logisch. Also ich meine, als wir noch klein waren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser heilige Abend, das war so mystisch. Das war eine solche Vorfreude. Also ich bin ja schier geplatzt. Und wir sind dann immer noch brav in die Messe gegangen, egal in welchem Land wir auf dieser Welt wohnten. Und dann war das war natürlich den ganzen Tag schon oder Tage vorher schon das Wohnzimmer abgeschlossen. Und dann mussten wir da ausharren. Ich glaube, in vielen Jahren auch noch Klavier spielen vorher, Weihnachtslieder. Und dann endlich hörte man das silberne Glöckchen. Und dann durften wir also in dieses, und dann waren alle Lichter aus und nur die Kerzen am Weihnachtsbaum brannten. Hammer. Also solche Glücksgefühle muss ich jetzt echt überlegen, weil ich die das letzte Mal, also in naher Vergangenheit hatte, weil das war Wahnsinn.
Ja, als Kind hast du noch so diese Spannung, ne? Also du gibst noch den Wunschzettel im Zweifel ab oder schickst den irgendwo hin und dann kommt vielleicht auch tatsächlich mal das Christkind oder der Weihnachtsmann oder wer auch immer dann mal da ist. Daran kann ich mich auch noch gut erinnern. Das fand ich auch irgendwie sensationell und diese Spannung und diese schönen Lichter. Ja, und das verdienen die Kids auch heute noch alle, egal wie viel Technik da draußen ist. Die Augen der Kinder sind immer noch so. Und das freut mich dann noch immer, dass die Begeisterung bleibt, auch für solche Traditionen.
Ne? Voll. Also meine Eltern haben ja, bevor mein Vater dann pensioniert wurde, war ja die letzte Station in Bukarest. Ne? Und das war kurz nach Ceausescus Tod und das war noch ganz zerbombt. Und als meine Eltern dahin kamen, wann war denn das? 92, glaube ich. 91, 92. Vorher, 90. 1990. Da durften die Rumänen das erste Mal Weihnachten feiern. Und die waren so aufgeregt, die waren alle so aufgeregt und die durften sich zum ersten Mal einen Tannenbaum kaufen und durften ihre Bude schmücken und durften in die Kirche gehen. Mhm. Und meine Eltern sind da sehr gerne in die Kirche gegangen, weil es da so tolle Chöre gab. Also die Rumänen sind ja auch begeisterte Musiker und ganz talentiert und so. Und dann berichtete meine Mutter, also dass sie dann irgendwo in der Kirche waren und dann ist dann der Kinderchor irgendwie das erste Mal seit Jahrhunderten wieder aufgetreten. Und die waren so aufgeregt, dass die alle, also nicht alle, aber ganz viele von denen, wahrscheinlich auch von Weihrauch und sowas berauscht, in Ohnmacht gefallen sind. Und das fand ich sehr beeindruckend, diese armen Kinder. Och Mensch, die haben sich so gefreut. Also als Erwachsener hat man sich ja, glaube ich, nie wieder so gefreut, also wie diese Rumänen sich gefreut haben, dass sie wieder Weihnachten feiern durften. Also das hat uns dann auch nochmal so bewusst gemacht, wie wichtig das ist, diese Tradition. Ne? Und ich habe übrigens eben nochmal schnell im www.internet geschaut, was es mit Weihnachten so auf sich hat. Und also, dass Jesus da geboren ist, das wissen wir ja alle, das hat ja wahrscheinlich gar nicht stattgefunden. Also, die Geburt ja vermutlich schon, aber nicht am 24. oder 25. Aber es gibt wohl Belege, dass 336 nach Christus im Römischen Reich zum ersten Mal von so einem Weihnachtsfest die Rede war. Also mehr so unter so dem Thema Sonnenfest. Da ist ja auch Sommerwende in der Zeit. Die Christen haben wohl damals auch von Jesus der Sonne gesprochen. Ja. Mhm. So, und dann wurde das hinterher nochmal aufgegriffen von irgendeinem Menschen in Konstantinopel, also von irgendeinem Herrscher, 381. Und da wurde tatsächlich dann in dem Jahr dort auch Weihnachten gefeiert und das breitete sich dann immer mehr aus. Und ich weiß nicht mehr, wer das war, aber das hat dann später diesem Herrscher von Konstantinopel gute Dienste erwiesen, weil der hatte das Problem, dass der in seinem byzantinischen Reich sowohl sehr viele Christen als auch Heiden hatte. Mhm. Und dann konnte er in diesem Weihnachtsfest sehr schön christliche und heidnische Riten und Rituale zusammenbringen. Mhm. Ich sag mal, was hat denn ein Fichtenbaum mit Kerzen dran mit Jesus und weiß ich nicht, dem alten Palästina zu tun? Ja, gar nicht, ne? Und dann hat sich die Menschheit da was zusammengedingst, was dann Jahrtausende lang, stell dir mal vor, Bestand hat, ne? Hammer eigentlich.
Weil die wahrscheinlich das genauso schön finden, wie das, was du eben aus Bukarest beschrieben hast.
Ja, das stimmt.
Wir alle finden, weil, also was an Weihnachten ja auch schön ist, ist, dass man sich einfach mal wieder besinnt, ne? Also besinnliche Weihnachten, Ruhe finden, alle kommen zur gleichen Zeit zur Ruhe, was die Welt ja auch ein bisschen dann zum, ja, ich habe immer so Stillstandsgefühl, aber ist es ja gar nicht, ein bisschen sich entspannen lässt, auch in diesem Jahr. Und deshalb tut es wahrscheinlich auch jedem gut. Und deshalb hält sich auch so eine Tradition. Denn man müsste ja nicht dran festhalten. Es könnte sich genauso entwickeln wie andere Dinge, die es heute nicht mehr gibt. Und nein, die Menschen scheinen es auch zu mögen, dieses Zusammenkommen, dieses sich freuen, dieses sich beschenken, das Miteinander sein, die Lichter, das, was du beschrieben hast. Ne? Das ist zwar heute mit viel Konsum verbunden, aber abschaffen, nee, hat auch noch nicht stattgefunden irgendwie.
Nee, auf keinen Fall. Wobei diese Besinnlichkeit, glaube ich, was sehr Europäisches ist, oder vielleicht auch noch so mehr so in der nördlichen Hemisphäre verbreitet ist, weil wir einfach da auch die entsprechenden Lichtverhältnisse und Temperaturen dafür haben, damit es besinnlich ist, damit man Kamin anmacht und so weiter und die Kerzen die Dunkelheit erhellen. Weil ich kann mich erinnern, als meine Eltern nach Montevideo gezogen sind, da waren ja mein Bruder und ich dann Studenten und sind dann da immer natürlich fröhlich hingeflogen mit der guten alten Lufthansa. Da sind wir noch nach Montevideo geflogen, Gott sei Dank. Zwar über Rio und Sao Paulo, war ein unendlich langer Flug, aber immerhin. Einmal die Woche. Und und da war natürlich Hochsommer. Und im Hochsommer feierst du natürlich anders Weihnachten. Und ich weiß noch, als wir das erste Jahr da waren, meine Eltern hatten dann irgend so ein ganz komischen, fuckeligen Nadelbaum aufgetrieben. Der hatte also mit einer deutschen Tanne irgendwie nur sehr entfernt was zu tun. Also ich weiß gar nicht, eine Akazie oder so, also ganz merkwürdig. Egal. So, und dann war es natürlich heiß und hell und so. Dann haben wir alle Shutter zugemacht und mein Bruder hat dann erstmal einen Anschiss gekriegt, weil er in Flipflops meinte, jetzt zur Bescherung kommen zu können. Das ging natürlich gar nicht. Er musste sich dann auch irgendwas Schickes anziehen. So, und dann hatten wir, also bei uns war das immer so, dass wir dann, also früher ging man dann noch in die Kirche, und dann war es schon später Nachmittag und dann hat man irgendwie den Frankfurter Kranz, der bei der Gelegenheit immer gebacken wurde. Egal in welchem Land übrigens, meine Mutter hat es immer geschafft, das Ding irgendwie zusammenzuschmeißen. Wurde also Tee getrunken und Frankfurter Kranz gegessen und die Kerzen am Weihnachtsbaum angemacht. Und dann gab es ein Gläschen Sekt oder Champagner und dann war Bescherung. So. Und dann bescherte man so vor sich hin und hat noch ein bisschen gequatscht und dann wurde halt irgendwann um 7:30 oder so, hat man sich dann so Richtung Dinnertafel begeben. So. Und üblicherweise gab es Fleischfondue. So, und in Montevideo war ganz klar alles anders. Also per se natürlich Fleischfondue bei der Hitze, ganz schlechte Idee.
Aber
also
das beste Fleisch, oder? Das allerbeste.
Ja, und das beste Fleisch, das stimmt. Mörder, gut. Aber für so ein Fondue eigentlich auch viel zu schade, weil das dann mit Soßen überdeckt wird und so weiter. Aber einfach auch viel zu heiß. Also rund um eine brennende Flamme zu sitzen, ist total bekloppt. Aber dazu kam es erstmal gar nicht, weil kurz bevor wir uns dann mit großem Hunger an den Tisch setzen wollten, klingelte es an der Haustür. Und wir waren völlig von den Socken, weil ich meine, wer klingelt denn zum Geier am heiligen Abend bei anderen Leuten an der Haustür?
Das Christkind.
So, und dann war es, ja, schön wär's gewesen. Ja, vielleicht war es das Christkind, verkleidet in der Gestalt unseres Nachbarn Horacio. Das war der Ehemann von unserer Nachbarin und Vermieterin. Und ja Gott, und dann, ich meine, gastfreundlich wie wir sind, haben wir den natürlich reingebeten, hat er sich bei uns aufs Sofa gesetzt und hat sich erstmal ein Glas Whisky anschenken lassen. Und dann haben wir gedacht, naja gut, der sagt jetzt nochmal herzlich willkommen und frohe Weihnachten und so weiter und geht dann wieder. Er ist aber nicht gegangen. Und ich glaube, der blieb 1,5 Stunden sitzen und wir natürlich, also ich glaube, jeder andere hätte irgendwann gesagt, Horacio, schönes Leben noch, wir feiern jetzt Weihnachten. Aber wir natürlich immer Kontenance wahrend, ne, Deutschland repräsentieren und so weiter, keine Ahnung. Ja. Jedenfalls, wir mit hungrigem Magen. Wir konnten auch keinen Alkohol mehr trinken, weil wir schon völlig betrunken waren. Und dann ist er irgendwann abgezogen, Gott sei Dank. Und später stellte sich raus, das ist absolut Tradition. Also man geht am Heiligen Abend seine Nachbarn besuchen, ne, und macht denen sozusagen seine Aufwartung. Und später war es dann auch so, dass wir Kinder an dem Heiligen Abend hinterher noch richtig auf die Partys gegangen sind. Also am Heiligen Abend haben die größeren Partys stattgefunden in Montevideo als an Silvester. Und ich meine eigentlich auch total logisch, weil ne, mitten im Sommer macht das ja auch Sinn, aber will nur sagen, hat mit der Besinnlichkeit dann auch nicht so wahnsinnig viel zu tun. Aber ja, das war wirklich skurril. Wir haben es dann auch in den folgenden heiligen Abenden, Jahren, haben wir es dann auch anders angehen lassen, weil das hat einfach keinen Sinn gemacht. Und dann...
Da hast du aber Glück gehabt, dass du so unterschiedliche Weihnachten auch miterleben durftest, ne? Und das auch einfach mal erleben, wie es passiert. Ich könnte mir das auch vorstellen, dass bei gutem Wetter man draußen ganz andere Sachen machen kann als jetzt bei uns. Aber ich war immer hier. Also mein großer Traum wäre nochmal wirklich auf so eine Hütte und wirklich im allertiefsten Schnee. Oh ja. Den Winter zu sehen und zu Weihnachten dann das nochmal mitzunehmen, weil das hatten wir im Norden eigentlich auch nur in den 70er Jahren. Danach war zu Weihnachten selten Schnee. Da hätte ich auch nochmal Lust. Ja, ne? Bei der Hitze ist ja nicht meins, aber ausprobieren kann man ja alles gerne mal und du hattest das große Glück, dass du das schon mal machen durftest. Cool.
Ja, wobei ich glaube tatsächlich, dass Weihnachten im Schnee wesentlich bedeutungsvoller ist als Weihnachten in der Sonne, weil es einfach nicht an das Weihnachten rankommt, was man sich so vorstellt. Ne? Aber da müssten wir uns vielleicht im neuen Jahr mal wieder einen von den Fliegerkollegen einladen, weil die ja ganz oft am Heiligen Abend irgendwo waren oder sogar auf dem Flug Und dann könnt ihr mal berichten, wie das ist, Weihnachten nicht in Deutschland zu feiern. Ne?
Ja, was eine Tradition ja bei Lufthansa ist, ist, dass die Crews zu Weihnachten, also wirklich an den Weihnachtstagen, dann auch zusammenkommen und gemeinsam zu Abend essen. Bisher haben wir da mal dazu eingeladen. Dieses Jahr gibt es eine Aktion von Kollegen, die Geld gesammelt haben für die Crews.
Ach, wie toll.
Auch ganz toll, ja.
Wow.
Ganz reizend.
Sensationell.
Mhm. Und insofern lebt die Tradition auch dieses Jahr dann auf diesem Weg
Ach,
weiter.
Ach, voll schön.
Und das freut mich dann auch immer wieder, wenn der Kapitän im Namen der Firma einlädt und jetzt dieses Jahr dann eben aus diesem Fundraising, da bleibt dann auch das Weihnachtsgefühl, egal wo man dann am Ende irgendwie ist.
Na klar. Aber hier, weil du das eben sagtest, von wegen in den 70er Jahren hat das letzte Mal weiße Weihnacht gegeben. Das ist doch auch so, oder?
Ja, gefühlt ist es so. Vielleicht, wahrscheinlich täusche ich mich und es hat nochmal 2001 geschneit, ne?
Aber, ja, hat es auch. Hat es auch. Aber so, also in a row kann man jetzt nicht sagen, ne, dass es eine weiße Weihnacht gegeben hat.
Nee.
Ach, wie schade. Weil das ist ja schon einfach. Es ist ja einfach. Dafür muss man sich die alten Filme anschauen. Und es ist einfach so bezaubernd, oder? Wenn Schnee fällt vom Himmel. Und das ist so eine andere Stimmung und die Luft riecht ganz anders und es ist so magisch.
Ist es.
Also wirklich.
Ja, ja.
Das kann man jedem nur gönnen, dass man das einmal im Leben so richtig erlebt, oder?
Ja. Und dann mit den Weihnachtskerzen und Glitzer und so. Dann, das ist schon irgendwie ein Traum.
Naja. Das ist ein Traum, ja.
Man muss die Kälte halt auch mögen, ne?
Ja, okay, das stimmt natürlich, aber ja gut, und das ist natürlich auch eine Gewöhnungssache, ne? Aber hier auch dazu noch eine Geschichte aus der Weihnachten in Bukarest. Ich glaube, da sind mein Bruder und ich das erste Mal hingeflogen, dann Anfang der 90er. Da war ich in München, habe studiert und mein Bruder war, glaube ich, auch in München, hat da schon angefangen zu arbeiten. Naja, so und jedenfalls sollten wir dann nach Wien fliegen und von Wien mit der Austrian dann nach Bukarest. Und dann waren wir auch schon im Landeanflug in Bukarest und dann sagte der Pilot schon, oh, es ist total neblig und so. Und das Problem ist, dass in Bukarest, zumindest zu der Zeit, hatten die keine Bodenradaranlage. Das heißt, der musste auf Sicht fliegen und mit Nebel natürlich so. Und dann hat er also dreimal versucht und dann hat er irgendwann gesagt, Leute, ich gebe auf. Und dann sind wir wieder zurück nach Wien geflogen. Ja?
Nein.
Ich werd nicht mehr. Ne? So, dann sind wir in Wien gelandet, dann zum nächsten Desk da. Und dann hat die gesagt, naja, also ich kann Ihnen jetzt das Ticket endorsen und umtauschen auf irgendwie morgen oder übermorgen. Aber diese Flieger sind alle ausgebucht, ehrlich gesagt. Oder ich gebe Ihnen jetzt einen Gutschein fürs Hotel, also dass Sie es dann nochmal versuchen, wann auch immer Sie dann hier wegkommen. Oder ich tausche Ihnen das Ticket in ein Zugticket nach Bukarest. Und mein Bruder nicht so, so. Und dann haben wir aber irgendwie gesagt, ja, wir kommen ja hier nicht weg und so weiter. Na Gott, dann setzen wir uns halt in den Zug in drei Gottesnamen. Irgendwie 24 Stunden lang oder irgendwie so. So, und dann sind wir mit dem Bus nach Wien reingefahren zum Ostbahnhof in Wien. Und standen da auf dem Bahngleis und da stand auch schon dieser Zug.
Nein.
Ey, und das war wie die Fahrt ins Nirgendwo. Da wurden also Schweinehälften, Fernseher und sonst was durch die Fenster da reingereicht. Und also, ich sag mal so, von den Mitfahrkollegen da, also ich habe meinen Bruder nur angeguckt und habe gesagt, Michael, wir werden Bukarest nicht lebend erreichen, ja. Und mein Bruder hatte auch noch sehr, sehr, sehr viel Bargeld bei sich, weil er das für meinen Vater mitbringen musste, der da nie an Bargeld kam. Und da habe ich gesagt, nee, wir werden ermordet und ich werde als Sklavin irgendwo hin verkauft. Bitte, ich kann das nicht. Und da hatte mein Bruder dann auch ein Einsehen. Und dann sind wir also reumütig wieder mit dem Bus, es war schon mitten in der Nacht, zum Flughafen zurückgekehrt, haben dann unser Zugticket irgendwie wieder, keine Ahnung, haben uns dann einen Hotel-Voucher geben lassen, I don't know, haben dann übernachtet, sind am nächsten Tag, ach so, und am nächsten Tag hat es irgendeine Austrian-Kollegin hingekriegt, uns ein Ticket zu besorgen, zurück nach München, von München nach Frankfurt und von Frankfurt mit Lufthansa nach Bukarest. So, und dann haben wir der, also alle Süßigkeiten, die wir von meinen Eltern dabei hatten, irgendwie geschenkt, weil wir so im Glück waren. Dann sind wir irgendwie nach München zurückgeflogen, haben dann nochmal bei uns zu Hause jeweils übernachtet, sind dann nach Frankfurt geflogen, von Frankfurt mit Lufthansa nach Bukarest. Sagt der Pilot beim Landeanflug, oh Leute, hier ist so ein Nebel, ich weiß nicht, ob ich hier landen kann. Ne? Aber was soll ich dir sagen, Lufthansa-Piloten sind einfach Helden. Er hat es nämlich geschafft. Und wirklich, er hat Touchdown gehabt und 3 Sekunden später ist der Flughafen geschlossen worden. Ja, so war das nämlich.
Das war extra
für uns. Hammer. Und dann sind wir da so angekommen und dann kamen wir an diesem Flughafen an. Also alles wirklich sehr osteuropäisch, kommunistisch, irgendwie ein bisschen unheimlich. Und dann haben wir da Ausschau nach meinen Eltern gehalten, haben gesagt, ja, wo sind die denn? Und die waren natürlich auch maximal aufgeregt, weil sie ja nun auch nicht wussten, kommen wir jetzt oder nicht und so weiter und so fort. Und irgendwann winkten uns aus einer Ecke 2 Gestalten zu und die haben wir nicht erkannt, weil die so hohe Pelzmützen auf hatten, die da jeder getragen hat, weil es ja so arschkalt war. Oh, nee. Und das waren also meine Eltern. Und da war Schnee ohne Ende. Und zwar Schnee, der auch nicht weggeräumt wird. Also die sind dem Schnee gar nicht Herr geworden. Mein Vater ist morgens mit Langlaufskiern in die Botschaft gefahren und hatte so richtige Spikes an den Autorädern. Ja, also echt wie im Film. Hammer. Aber wir fanden es natürlich fantastisch. Also das ist einfach, wenn das dann mal so ist, ach, das ist einfach toll. Und weißt du, dann ist auch nicht dieser schwarze Dreck, der dann irgendwann aus dieser Matsche da wird, sondern das ist einfach... So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier, jetzt sagt mir hier mein Computer Lost Connection to Server. Aber er nimmt weiter auf.
Ja, genau, sehe ich auch.
Okay, also dann hoffen wir mal das Beste.
Er sagt hier Recording in Progress.
Okay, gut. Alles klar.
Ja, also ja, das hört sich irgendwie an wie James Bond 007. Die Geschichte mit dem Zug ist irgendwie eine Mischung aus Agatha Christie und 007. Der Flug mit den Piloten ist sowas wie der Superhero hat's noch geschafft und der kriegt jetzt
der kriegt dann
das goldene Steuerrad, den goldenen Steuerknüppel
am Bande.
Und und ihr dann mit dieser Mütze und diesem Winter. Also geniale Geschichte, ne? Wenn sie nicht passiert wäre, dann konnte man sie jetzt schreiben. Echt super cool.
Ja. Also deswegen, wir waren erst so ein bisschen konsterniert, als wir unsere Eltern uns mitteilten, dass sie nach Bukarest gehen, weil das war jetzt nicht gerade so das geile Land, auf das wir so gehofft hatten, ne? Also wo man halt gerne dann auch zu Besuch. Aber das ist ja das Schöne, wenn man das dann muss, dann erschließt sich ja so ein Land einem plötzlich, ne? Und natürlich hat auch Rumänien wahnsinnig viel anzubieten. Also zu der Zeit damals war es ein bisschen schwierig, weil es einfach so am Boden war, so wahnsinnig runtergewirtschaftet durch diesen bekloppten Ceausescu und natürlich auch durch diese ganzen bürgerkriegsähnlichen Zustände total zerschossen. Aber es war auch wirklich faszinierend, eine tolle, tolle Natur, tolle Menschen. Und wir sind dann da, weiß ich noch, das erste Jahr Weihnachten auch in die Oper gegangen. Eine wunderschöne Oper. Wir haben den Nussknacker gesehen. Aber es war halt so, man musste sich wirklich in den dicksten Mantel hüllen, weil das Theater war nicht beheizt.
Oh,
da hatten die kein Geld für. Und die armen Schauspieler, gut, beim Ballett tanzte dich ja irgendwann warm, aber die hatten also dicke Pullover unter ihren Kostümen. Und ja Gott, in der Pause hat man da blöd rumgestanden, weil da war natürlich nichts mit Sektbar oder sowas Schickes. Ne? Aber der Eintritt hat auch nur 35 Pfennig gekostet damals. Also insofern.
Herrlich.
Aber es lohnt sich doch immer mal. Hatte das auch immer mal auf dem Zettel, auch mal Länder zu erkunden, wo einen der, der Travel Guide nicht sofort hinführt. Weiß ich nicht, Usbekistan oder wie die da alle heißen, da im Osten. Das muss man eigentlich mal... Wie weit bist du denn mal in den Osten vorgedrungen?
Naja, bei mir ist es ja so, dass ich in der Budapest-Region Vertrieb war.
Und ja, eben.
Deshalb genau. Habe ich auch alle alle Capitals von Mittel- und Osteuropa gesehen und auch gerne also wahrgenommen, dann Kollegen zu besuchen, Wochenende zu bleiben, mir das anzuschauen und wiederzukommen. Das heißt, für mich ist das irgendwie alles auch gewesen. Bukarest, Sofia, natürlich Warschau, Danzig. Auch unten ist so die ganze jugoslawische Halbinsel, jetzt fast gesagt, ne? Aber die ehemaligen jugoslawischen Staaten. Und für mich war das eine enorme Bereicherung und ich fand es auch immer wieder spannend, auch die Entwicklung zu begleiten. Da haben wir ja auch als Airline viel beigetragen und deshalb, ich kann es total nachvollziehen, absolut, so dieses auch Entdecken und Schauen. Ja. Und durch das Flugbegleiter-Dasein bin ich auch relativ weit immer in den Osten geflogen, logischerweise. Am beeindruckendsten fand ich eigentlich den Winter in Almaty, weil das natürlich nochmal, ja, wie soll ich sagen, noch mehr Schnee und auch noch mehr ja, mitten in den Bergen und so, dass da war es wirklich klirrend kalt und auch wirklich schwer voranzukommen. Da fühlte ich mich wie so ein Entdecker, wie so ein Yeti. Aber toll, ja, super.
Und was macht man in Almaty im Winter?
Du fährst mit dem
Bus, was geht da ab?
Du fährst mit dem Bus irgendwo raus an schöne Orte, guckst dir zugefrorene Seen an. Viele sind da beim Eisangeln, natürlich alle dick angezogen, bis unter die Nasenspitze. Tolle, dicke Mützen, sowas kann man sich ja bei uns gar nicht mehr so vorstellen, hast ja eben auch erzählt. Und dann Gemütlichkeit, so wie bei uns. Man mummelt sich dann auch zu Hause ein, einfach.
Aber sehr modern. Ja, aber klingt sehr abenteuerlich.
Und sehr modern. Ja, Almaty ist super modern. Man merkt halt, dass da viel Smog im Winter ist. Und das ist die traurige Seite. Wenn der Wind von der falschen Seite kommt, dann ist die Stadt halt zugehangen. Aber sonst ist es, sind da tolle Berge und man kann super Ski fahren. Auch das ist wirklich, lohnt sich schon beim Blick.
Auf jeden Fall. Ach man, Dörte, wir haben noch so viel auf dem Zettel, eher. Ich hoffe, dass wir das alles bald abarbeiten können. Aber apropos abarbeiten, warte mal, ich wollte gerade noch mal schauen, was wir hier noch so auf dem Zettel haben, rund um das Thema Weihnachten. Genau.
Was ist dein Lieblingsweihnachtslied? Da bin ich jetzt mal neugierig.
Also ich muss sagen, ich bin schon ein großer Fan von der amerikanischen Weihnachtsmusik, weil die einfach so lustig und fidel ist und aber auch einfach schön, ja. Und die mag ich eigentlich fast alle, muss man sagen. Also Have Yourself a Merry Little Christmas finde ich wunderschön, aber auch It's the Most Wonderful Time in the Year. Und von den Deutschen liebe ich einfach Stille Nacht, Heilige Nacht. Wobei ich gar nicht weiß, ob das ein deutsches Lied ist, weil das wird ja in allen möglichen Sprachen gesungen, ne?
Ja, das wird in allen Sprachen gesungen.
Ja, und das ist einfach unfassbar feierlich und sinnlich und besinnlich.
Ja.
Besinnlich ist das richtige Wort, genau. Und bei dir?
Ja, ich fand interessanterweise immer, es ist ein Ross entsprungen, wunderschön, weil das auch sowas Besinnliches hat. Und ich bin auch ehemals Musiker, weil ich habe auch Flöte gespielt und dann nachher später mit dem Akkordeon gespielt. Also auch viel vorher geübt als Kind und. Deshalb auch Weihnachtslieder rauf und runter. Und jetzt heute höre ich immer noch gerne Chris Rea.
Driving Home. Ah ja, natürlich. Ja, absolut, absolut, absolut. Ich habe jetzt, ich habe von meiner Freundin Caroline einen wunderbaren Adventskalender geschenkt bekommen mit 24 Tüten. Also ist ja immer wieder ein Highlight. Und in einer Tüte war eine irgendwie so eine Art geschnitzte Holz-Weihnachtskarte, wo drauf steht, wie heißt es korrekt? Wer ist eigentlich dieser Last Christmas, von dem immer alle singen? Der Last Christmas, ja. Mal war es nicht, wer der Last Christmas ist.
Ja, da gibt es ganz viele.
Ja, glaube ich auch. Was waren denn so die geilsten Weihnachtsgeschenke, die du mal gekriegt hast als Kind? Oder hast du da irgendwelche besonderen Erinnerungen?
Es war so wie du es gesagt hast, jedes
Jahr Tiere Geschenke kriegt.
Nein, nie Tiere. Ich glaube, das Beste, was ich irgendwie fand, war ein neues Fahrrad.
Mhm. Und dann ist auch ziemlich toll.
War das fürs nächste Jahr schon gleich vorgebongt, dass das Fahrrad dann die Freiheit in neue Gegenden der Stadt irgendwie ermöglicht. Das war schon cool. Und sonst waren es ja immer kleinere Sachen auch. Nö, kann mich an keine Sache konkret erinnern. Ich weiß nur, dass wir immer irgendwelche Playmobil-Geschichten aufgebaut haben, weil für einen von uns gab es immer Playmobil. Der eine hatte die Safari-Geschichte und der andere hat die Burg geschenkt bekommen und so. Und dann waren wir da irgendwie am Bauen und Gucken und Machen. Daran kann ich mich noch genau dran erinnern.
Das wird ja heutzutage immer noch verschenkt. Ist das nicht toll?
Wahrscheinlich wird unseres auch wieder verschenkt, weil wenn wir das alles noch beisammen gehalten haben, dann kriegen es dann ja meine Nichte und mein Neffe dann wieder in die Hand
gegeben. Na klar. Bis in alle Ewigkeit. Genau. Ja, ein Logo.
Und bei dir?
Schön mit Spielen.
Wie war es bei dir? Erinnerst du dich an irgendwas?
Ja, ich erinnere mich tatsächlich daran, also ich muss sagen, Weihnachten war schon immer, also meine Eltern haben uns tolle Geschenke gemacht. Also meine Eltern haben auch sehr viel selber gemacht, was wir aber auch schätzen konnten. Also die Puppen wurden von meiner Mutter immer eingekleidet und mein Vater als gelernter Schreiner, der hat also ein Stockbett für die Puppen, einen Kleiderschrank, ein dieses, ein jenes, also Setzkästen und so weiter gebaut. Meine Mutter war immer ein bisschen genervt, weil der natürlich in den ganzen Tagen vor Weihnachten, wo sie seine Hilfe gebraucht hätte, immer in seiner Werkstatt war und dann noch rumgehämmert, gesägt hat. Aber gut. Aber woran ich mich... Ach so. Und dann, ich habe mir natürlich meine ganze Kindheit lang einen Hund gewünscht. Ne? Und ich habe also jeder Hund, der mir über den Weg gelaufen ist, wurde gestreichelt. Was insbesondere in der Zeit in Kairo zu größten Ärgernissen bei meiner Mutter geführt hat, weil ich habe immer in irgendwelchen Gullilöchern gesessen und habe mit diesen Straßenhunden gespielt, die auch immer wieder Welpen gekriegt haben. Und ich habe immer diese Welpen auf dem Arm gehabt und ich war übersät von Flöhen. Ja, also ich bin kein Tag nach Hause gekommen ohne Flöhe, was meine Mutter nicht so amused hat, aber gut. So, jedenfalls gab es also Weihnachten, einen Weihnachten, und da habe ich echt gedacht, die wollen mich veräppeln. Da war ich richtig, richtig sauer. Haben die mir so einen Steifdackel geschenkt, ja? So nach dem Motto, ich würde mir doch immer einen Hund wünschen. Da habe ich echt gedacht, ich werde nicht mehr. Ja, also das war sehr, sehr enttäuschend. Und ansonsten habe ich, ich habe mal irgendwann, das war das höchste der Gefühle, einen Wellensittich geschenkt bekommen.
Ah!
So, und dieser Wellensittich namens Pucki brauchte natürlich einen Käfig. Und da meine Eltern sehr viel Wert auf ästhetische Wohnungseinrichtungen legen, ja, also es muss immer alles passend sein und so weiter. Und meine Mutter deckt also auch, weiß ich nicht, an einem ganz schnöden Alltag deckt die immer den Tisch wie im Buckingham Palace ein.
Wie herrlich.
Also auf jeden Fall durfte da jetzt auch nicht irgend so ein völlig normaler Käfig ins Haus. Und dann hatten sie wo auch immer einen Käfig gefunden, der war auch wirklich sehr schön, aber der war so aus Weidengeflecht, ja. Also sehr hübsch anzuschauen, passte wunderbar in die Wohnung und in mein Zimmer. Das Problem war nur, dass das als Käfig für einen Wellensittich denkbar ungeeignet war, weil diese Weidenstäbe natürlich biegsam waren. Und dann hat sich dieser blöde Vogel dann natürlich irgendwann durchgezwängt und ist abgehauen. Ja, und das war's dann. Und dann habe ich aber, ich glaube ein Jahr später, ich habe dann einen neuen Wellensittich gekriegt, namens Carolinchen. Und der hat dann das nächste Jahr Weihnachten stand dann ein neuer Super-Profi-Käfig unterm Tannenbaum.
Genau. Aber es hat ein Jahr gedauert.
Ja, hat ein Jahr gedauert, in der Tat. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, also ein Wellensittich, das ist ja ganz lustig, aber im Grunde ist das doch Quatsch.
Das ist kein Vergleich zum Hund. Ja, ja, und vor allem am Ende, du hast dir einen Hund gewünscht zum Streicheln, zum Rausgehen, wie auch immer. Und da ist der Wellensittich ja eine komplett andere Kategorie. Oder? Aber however, das hat schon von dir viel Flexibilität in deiner Jugend abverlangt, liebe Uta.
Oder? Also finde ich auch. Also in jeglicher Hinsicht. Aber naja. Aber ja, keine Ahnung, da kann ich mich jetzt irgendwie besonders dran erinnern. Man hat ja auch viel nützliches Zeug bekommen immer. Aber das waren so die die Highlights, muss ich sagen.
Naja, und ich denke halt auch immer, wenn Menschen Tiere zu Weihnachten schenken, dann müssen sie das auch mit vollem Gewissen und Wissen tun. Ne? Jedes Jahr wieder sagen sie, ja, achten sie drauf, dass sie nicht Hunde was schenken, wo die nachher gar nicht verbleiben können. Und so. Und das macht mich jedes Jahr traurig. Also das finde ich irgendwie was ich nie verstehen kann. Nur weil es irgendwie gemütlich ist, dann ein Tier erst zu holen und dann wieder wegzugeben. Das geht gar nicht. Ne? Und deshalb
überhaupt nicht.
Denke ich jedes Jahr mit Weihnachten wieder dran, dass hoffentlich ganz viele sich dessen bewusst sind.
Aber hey, du wirst es nicht glauben, auf diesen Flügen von und nach Bukarest, ne? Also insbesondere von Bukarest dann zurück nach Deutschland. Andersrum. Also sowohl als auch. Es wurden in der Zeit, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber es haben ganz viele deutsche rumänische Waisenkinder adoptiert. Ne? Das war so, es war ja nach Ceausescus Tod, gab es ja unendlich viele Kinder, die die in diesen furchtbaren Waisenhäusern da vor sich hin vegetierten. So, und dann war es aber natürlich so, dann hat man die dann nach Deutschland gebracht und dann haben die lieben Adoptiveltern festgestellt, ach nee, also so toll ist das aber nicht mit diesen Kindern. Ne? Die hatten ja dann oft schon diesen Hospitalismus, also dieses Wippen von vorne nach hinten. Die waren natürlich psychisch total geschädigt und so weiter und so fort oder hatten andere Krankheiten oder hatten AIDS oder was auch immer. Dann haben die wieder zurückgebracht. Stell dir das bitte mal vor.
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
So ist es. Und deswegen auf den einen Flug von Bukarest nach Deutschland hatten sie die dann dabei und auf dem Rückflug haben sie sie dann wieder abgegeben. Ey, da habe ich echt gedacht, Mutter. Ich flippe aus.
Nee, das
ist ja, die Menschheit ist manchmal unpredictable,
ja,
muss man sagen.
Was gibt's noch zu Weihnachten?
Sag mir noch deinen Lieblingsweihnachtsfilm.
Du, ganz ehrlich, zu Weihnachten schaue ich nicht viel. Wir gucken alle nicht Fernsehen zu Weihnachten. Wir hören maximal Musik und machen irgendwelche Gesellschaftsspiele und haben einfach für Spaß und Freude. Ich weiß noch, dass ich mehrmals Kevin allein zu Hause gesehen habe, weil das immer wieder irgendwie gut kam. Heute lachen wir uns tot, weil das Bildmaterial natürlich irgendwie sehr strange ist. Aber das fand ich mal ganz lustig und dann bin ich ein Silvester-Schauer und guck da Dinner for One, das ist mein Klassiker des Jahres. Deshalb so für Weihnachten gibt's eigentlich nichts. Bei dir?
Ach, doch, absolut. Also gut, jetzt mal von den ganz alten Klassikern mal ganz abgesehen. Aber was ich jedes Jahr schaue, ist Schöne Bescherung mit Chevy Chase. Der könnte mich jedes Mal krank lachen. I don't know. Wie der seine 30.000 Lichterkettenbirnen da aufs Dach hämmert. Hammer. Also finde ich super. Und ein Film, der ist jetzt auch bestimmt schon 10, 15 Jahre alt. Also ganz bescheuerter deutscher Titel. Familie Stone, Verloben verboten. Ein Weihnachtsfilm mit Sarah Jessica Parker, Diane Keaton, Dermot Mulroney, also schon so Leute, die man alle so kennt. Eine zauberhafte Familiengeschichte. Lustig, traurig, super.
Also hören, sehen, Empfehlung.
Moment mal. Und was wir natürlich total vergessen haben und muss natürlich auch jedes Jahr gesehen werden, ist tatsächlich Liebe.
Ah, ja, das ist natürlich, das ist schon echt sehr klassisch. Ja.
Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Kann ich immer wieder sehen. Und alleine, und das erinnert mich dann auch immer so an unsere Lufthansa-Welt, weil das ja anfängt und aufhört mit den Umarmungen am Flughafen. Und ich glaube, wenn das dieses Jahr läuft, dann fange ich an zu weinen, weil diese Umarmungen einfach nicht stattfinden im Moment, ja. Und das ist so schrecklich. Also das fehlt mir voll. Das muss ich wirklich sagen.
Ja, also ja. Das sind so die Dinge, die einem dann auch im Laufe der Monate dann langsam so ein bisschen richtig mürbe machen, ne? Also gerade zu Weihnachten,
schon,
ja, also geht mir auch immer noch so, ich halte mich zurück und das gehört sich auch, das müssen wir jetzt so tun. Ich kann das auch im Fernsehen sehen, ne? Aber irgendwie, ich glaube so, wird das bleiben, dieses Gefühl von hoffentlich kann man das bald wieder tun, weil das wäre das Erste, was ich wieder einführe.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da wird stundenlang umarmt. Ich habe schon alle Freunde vorgewarnt. Also ja, können Sie sich auf was gefasst machen.
Ja.
Dörte, wir quatschen schon wieder eine Dreiviertelstunde. Jetzt wollen wir mal langsam Richtung Ende abmoderieren. Aber wir haben ja noch unsere Rubrik, fällt mir gerade ein.
Last but not least, eins wollte ich noch zu Weihnachten sagen. Was wirklich total Weihnachten für mich ist, ist dieses Anmachen von dem Weihnachtsbaum am Rockefeller Center. Und diese Fifth Avenue Geschichte. Also, wenn es eine Stadt gibt, die Weihnachten wirklich zelebriert, das will ich nicht ungesagt
lassen,
dann ist es New York.
Stimmt.
Mit allem Drum und Dran.
Ja.
Und irgendwie, als mir jetzt dann diese Woche eine Kollegin erzählte, dass sie in New York war, dass auch einige Geschäfte noch geöffnet hatten, und das für sie irgendwie eine ganz andere Stadt war, gerade zu dieser Jahreszeit, will ich jetzt nicht unerwähnt lassen, dass mir das auch durch
absolut
den Kopf gegangen ist und dass es auch schön ist, dass es eben viele Kollegen berichten, wie es in der Welt so ausschaut. Und ich wünsche es New York und uns, dass wir das hoffentlich mal wieder so unbeschwert erleben dürfen. Wer weiß, ob es nächstes Jahr ist oder noch ein Jahr später.
Ja.
Aber dieser Zauber, den finde ich,
Hammer.
Das ist ein bisschen auch wie Disney logischerweise, ne? Mit all den Lichtern und mit den Schaufenstern und dem ganzen Drum und Dran.
Aber es ist wirklich so. Es
herrlich.
Ist wie im Film.
Super.
Das muss man wirklich sagen.
Ja.
Also ich habe ja ein paar Jahre Weihnachten in New York feiern, weil mein Bruder da mit seiner Frau gelebt hat. Also ein bisschen außerhalb. Und da haben wir auch so tolle weiße Weihnachten erlebt. Und ich erinnere mich, dass wir am Heiligen Abend, glaube ich sogar, total verrückt, Karten fürs Musical hatten in Manhattan. Und es hatte wahnsinnig geschneit und wir sind über die geschlossene Stehdecke nach Manhattan reingefahren und haben da, weiß ich nicht, Phantom der Oper gesehen oder was auch immer, in einem dieser kleinen Broadway-Musical-Theater. Und das war einfach fantastisch. Und da bin ich sensationell dankbar für, dass ich das erleben durfte, Weihnachten in New York.
Ja.
Das ist, du hast so vollkommen recht, das ist ein Highlight.
Ja. Also alle mal hinfahren und sich trotz Trubel das einfach mal antun. Das, das ist wirklich sensationell.
Ja, super.
Ja. So, jetzt habe ich dir aber unterbrochen. Genau, Rubrik. Heute bist du diejenige, Uta, die ich befragen darf.
Ja.
Wem möchtest du denn drei Fragen stellen?
Ja, also wir dürfen ja auch, haben wir ja vereinbart, wir dürfen ja auch Fragen stellen an Menschen, die schon tot sind.
Ja, das ist ja ungenommen.
Gut. Und dann würde ich natürlich einfach naheliegenderweise wegen Weihnachten würde ich Jesus gerne drei Fragen stellen.
Ah, okay.
Und vielleicht, wenn man ganz still wird und ganz doll in sich reinhört, kriegt man ja vielleicht sogar eine Antwort, ich weiß es nicht. Also ich hätte ihn gerne gefragt, ob er sich damals schon, weil er ja den Weitblick eines Gottessohnes hatte, ob er sich damals schon vorstellen konnte, dass 2000 Jahre später nach seiner Geburt so ein Spektakel um diese Geburt gemacht wird und das jetzt so gefeiert wird, wie das jetzt gefeiert wird. Das hätte ich ihn gerne gefragt. Der hätte wahrscheinlich dann auch gesagt, Leute, also erstens bin ich überhaupt nicht am 25. oder 24. geboren und zweitens, ich bin ja nicht gekommen, damit ihr jetzt hier Amazon reich macht, sondern war ja irgendwie, aber gut. Aber es wäre doch interessant,
ja, das wäre interessant. Und die anderen zwei Fragen?
Dann hätte ich ihn gerne gefragt, ob die drei Könige aus dem Morgenland noch irgendwas anderes dabei hatten, also irgendwas Kindgerechtes, weiß ich nicht, eine goldene Rassel oder weil ich sag mal, was will denn ein Baby mit Myrrhe, Weihrauch und was war das dritte? Weihrauch, Myrrhe und weiß mal wieder nicht. Mist. Hätte ich vorher noch googeln müssen. Naja. Und dann wollte ich noch wissen, und ich weiß nicht, ob das so in der Bibel, ich bin jetzt auch nicht so bibelfest, ob das da so 1a dokumentiert ist, aber wann die denn aus dem Stall da wieder ausgezogen sind.
Das ist nicht dokumentiert. Da bin ich ziemlich sicher. Das Kapitel wurde überschlagen.
Ah, okay. Also sie sind doch irgendwann aber trotzdem Die haben doch in Bethlehem gewohnt. Oder sind die nach Nazareth oder was oder wo?
Aber die Anzahl der Tage, glaube ich, stand nirgendwo drin. Naja, müssen wir auch noch mal einen Theologen fragen. Da gibt es genug im Umfeld. Die sehen wir ja dann vielleicht auch zu Weihnachten. Dann können wir doch die Frage direkt mal gleich weitergeben.
Wissen die bestimmt nicht, wetten.
Ja, doch.
Wissen die bestimmt. Die wissen. Aber ich glaube, da muss man auch keinen Theologen fragen, sondern eher einen Ethnologen, oder? Also oder so einen Historiker. Aber gut.
Den wir zuerst treffen.
Gibt es denn Fragen, die du an Jesus hättest?
Ach, das ist jetzt sehr spontan, Uta. Ja. Also ich hätte halt einfach ich hätte eher die Eltern gefragt, ob sie diesen Stern so gesehen haben, wie er da geflogen ist, weil da wird ja auch viel drüber geredet, wie dieser Stern da zustande kam, ob er überhaupt da war, ob das bewiesen ist, dass er zur Zeit da drüber geflogen ist.
Doch,
das ist es. Ja, genau. Aber das ist doch spannend, dann einfach mal dieses Himmelsphänomen.
Der hellische Komet war das, ja.
Genau. Also, wie das dann wohl war. Und dann interessiert mich einfach auch so ganz simple Sachen wie, ja, wie war denn das, als dann da die drei Könige kamen, wenn sie dann gekommen sind? Ne? Also plötzlich stehen da irgendwelche Menschen vor dir.
Ja, plötzlich stehen die da rum.
Also die Situation ist eigentlich ganz spannend. Was macht man dann da so, wenn alle kommen und schauen?
Ja, bietest du den Tee an oder was? Oder ne? Ich meine, die waren ja auch im Stall, ist ja auch doof. Und also es ist schon eine skurrile Geschichte.
Ja.
Kann man nicht anders sagen.
Total.
Und vor allen Dingen diese drei Könige, waren die denn alle aus demselben Land eigentlich? Oder haben die sich irgendwo getroffen? Oder was?
Aus dem Morgenland, wo das Morgenland dann wohl sein mag.
Das Morgenland war doch immer der Orient, oder nicht?
Ja, schon, aber der Orient ist ja riesig, Uta. Also der kann ja von, wer weiß, woher gekommen sein. Der eine aus dem ganz weiten Süden, der andere aus dem mittelweiten Süden und der andere vom Nachbarort. Also das fände ich jetzt auch mal so spannend, wie weit die dann da angeblich gelaufen sind. Aber auch das wird wahrscheinlich jemand wissen. Also da gibt's bestimmt Informationen zu.
Ja, ja. Wobei, das ist ja alles erzählt worden. Es gibt ja keine Dokumentation, wenn man mal ehrlich ist. Es ist ja alles, also diese ganze Bibel, abgesehen davon, ist ja von unfassbar vielen Autoren zusammengeschrieben worden. Und ich weiß ja nicht. Aber es sind schöne Geschichten.
Total.
Es sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Geschichten.
Und unsere Fragen würden Kinder, glaube ich, auch stellen. Ich finde das immer super cool, wenn dann irgendwie so eine ganz schlaue Frage kommt. Wie kalt war es denn jetzt in diesem Stall wirklich? Und warum hat der Esel nicht das ganze Heu von
Heu weggefressen
und so. Und dann wird einem dann doch so bewusst, wie toll Kinder zuhören, wie viel sie diese Geschichten voll auch inhalieren und so. Und deshalb ist es cool, wenn man sich so wie wir jetzt einfach mal so ein paar Gedanken dazu macht und hinterfragt. Herrlich. Total klasse. Da werde ich jetzt auch gerade wieder.
Hatte der Stall eine Toilette? Also, das sind ja so Fragen, die mich immer so umtreiben, ne? Ich finde das Horror, irgendwo zu sein, wo keine Toilette in der Nähe ist, beispielsweise. Ne? Das macht mich fettisch. Aber ich glaube, Toiletten waren in dem Jahr auch noch gar nicht so Usus wahrscheinlich.
Also die Frage.
Aber
das wird nicht sein, Uta. Die sind alle vor die Tür gegangen.
Ach Gott.
Wie schön geht es uns?
Am Heiligen Abend. Ja, uns geht's fantastisch. Jetzt beantworte mir noch kurz vor Schluss. Hast du dieses Jahr Plätzchen gebacken?
Ja, ich habe zweimal Plätzchen gebacken. Einmal die Ritual-Traditions-Bäckerei mit meiner besten Freundin. Und dann gab es nochmal ein Weihnachtsbacken mit der virtuellen Weihnachtsfeier im Kabinenumfeld. Also
wie toll ist das denn?
Ja, der Kai hatte uns eine fertige Mischung geschickt nach Hause, dann haben wir ein Ei, Butter und ein bisschen Wasser dazu getan und dann wurden es Riesencookies, von denen werde ich wahrscheinlich noch ewig zehren, weil die sind so riesig, dass man davon wirklich nur ein Viertel essen kann, da ist man schon satt. Das war ganz lustig. Aber die
tolle Idee.
Ja, aber die andere Bäckerei ist die Traditionsbäckerei und die ist immer eine Riesenfreude mit ganz leckeren Zutaten und mit auch wirklich viel Liebe eingekaufter Details und sie sehen immer schön aus und sie sind immer in einem Tütchen und das würde ich mir auch in Corona-Zeiten niemals nehmen lassen. Das gehört tatsächlich gutes Thema für mich hundertprozentig dazu. Und normalerweise
schön. Machen wir das. Sind das mehrere Sorten?
Ja, das sind immer mehrere Sorten. Mindestens 2, 3. Und genau.
Respekt.
Ja.
Das ist nämlich eine verdammt harte Arbeit, wie ich finde. Also das ist klar, also ich möchte wetten, ihr gestaltet das auch besonders schön und habt dann auch wirklich viel Spaß und macht da jetzt auch nicht so ein so was Anstrengendes daraus. Aber ich finde, man weiß, was man getan hat.
Ja.
Wenn man so eine Backgeschichte hinter sich hat.
So ist es, ne? So ist es. Du musst dich gut konzentrieren.
Aber mit einem schönen Glühwein. Ja, genau. Ganz genau.
Ja, aber man macht's ja gerne und dann ist es nur für den letzten, für das kleine letzte bisschen, da wird's dann anstrengend, weil da wirst du ungeduldig. Ja, ne? Ja. Davor ist es wirklich schön und lustig und genau. Auch jedes Jahr wieder. Mal gucken, welche Sorten dann nächstes Jahr dran sind.
Ja, könnt ihr euch neu ausprobieren. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, also wir verabschieden uns jetzt in den Weihnachtsurlaub. Und werden dann im Januar zurück an der Batesse sein.
Genau.
Und dann können wir uns ja berichten, wie Weihnachten so gelaufen ist. Da bin ich sehr gespannt, was du erzählst. Dann gibt's ja auch noch den Jahreswechsel. Der fällt ja auch mehr oder weniger flach dieses Jahr. Ne? Es wird nicht geböllert, es wird ja keine Ahnung, wie das dann stattfinden wird. Ich bin sehr gespannt, wie die Leute das gestalten werden. Und dann können wir uns ja die Kriegsberichterstattung dann geben beim nächsten Zusammenkommen.
Genau, so machen wir das. Schöne Weihnachten.
Aus dem Schützengraben.
Genau, viel Spaß. Viel
wünsche ich dir auch, Leute.
Freude und Zusammensein und eine versteckte Umarmung. Vielleicht in einem sicheren Umfeld.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Und ja. Dann passen wir gut auf uns auf und sehen uns im neuen Jahr wieder.
Auf jeden Fall. Alles Gute, Dörte. Hey. Komm gut ins neue Jahr. Und das wird übrigens Bombe, habe ich beschlossen. Es wird ganz fantastisch. Ne? Alles wird gut.
Alles wird gut. Also, wenn es noch nicht zu Ende ist, ist es noch nicht zu Ende. Oder wie ähnlich war der Spruch, ne?
Genau.
Genau.
So ist es.
Schön, schön.
So ist es.
Also, ein Lichtlein brennt für uns beide.
Auf jeden Fall, Dörte. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.